Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immo Austria Podcasts. Und dazu begrüße ich heute zum ganz, ganz spannenden Thema Wohnen in Wien bei mir im Studio die liebe Laura Sachs-Lena. Hallo, liebe Laura.
Hallo, schönen guten Morgen.
Du bist die erste Politikerin, die meinen Podcast beehren darf. Für die wenigen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Also ich komme aus Wien, bin in Wien geboren und aufgewachsen, zähle also somit eine zu diesen wenigen Urwienerinnen, die es angeblich noch geben soll.
Hashtag MeToo. Ich bin auch ein echter Wiener.
Nein.
Ja, echter Wiener. Geboren
wirklich?
In Wien, aufgewachsen in Wien und auch Wurzeln aus dem Osten.
Ah, na schau, okay, ja. Na, da haben wir schon was gemeinsam. Mhm. Ich bin 29 Jahre alt, das haben wir gerade schon diskutiert. Und bin Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien, engagiere mich jetzt seit vielen Jahren, kann man mittlerweile sagen, in unterschiedlichen politischen Funktionen und bin, fürchte ich, eine dieser klassischen Berufspolitikerinnen, was ja nicht sehr sympathisch klingt auf den ersten Blick und es war auch nie so geplant. Aber ich fürchte jetzt mit 29, muss ich sagen, ich bin's.
Das heißt, du kriegst die Kurve nicht mehr raus aus der Politik.
Nein, das habe ich nicht vor. Also keine Sorge, ich habe nicht vor, in der Politik alt zu werden. Aber es ist tatsächlich ganz spannend, wenn man fängt an, sich als junger Mensch politisch zu engagieren.
Wann hat das begonnen bei dir?
Mit 19. Und also habe dann studiert, mein Studium fertig gemacht und so, aber habe dann kurz nachdem ich mit dem Studium fertig war, schon kandidiert bei der Nationalratswahl. Habe dann da das Mandat nicht geschafft, obwohl wir ein super Ergebnis hatten, aber in meinem Wahlkreis hat es nicht gereicht. Und dann kam Monate später schon die Wien-Wahl und da bin ich dann quasi eingezogen in den Landtag und habe dann nebenbei dann immer auch parteipolitische Funktionen übernommen. Und so kommt es halt dann, dass du auf einmal 29 bist und Berufspolitikerin bist. Ja? Also ich sage das ganz ungeniert.
Und ich glaube, eins muss man unterstreichen, das ist ja nicht alltäglich in der Politik. Du hast ja, wenn ich mich richtig vorab informiert habe, zwei Bachelor und ein Masterstudium.
Das ist richtig, ja.
Also eine studierte Politikerin, das findet man auch nicht an jeder Ecke, ne?
Ja, ich habe Anthropologie und Publizistik studiert und habe eigentlich noch einen Master in Religionswissenschaften begonnen, den ich aber dann nicht mehr fertig gemacht habe. Vielleicht schaffe ich das noch irgendwann. Also eigentlich auch sehr untypische Studien für Politiker. Also Anthropologen gibt es jetzt zumindest in der ÖVP nicht so viele. Aber insofern hat mir die Kombi eigentlich auch immer getaugt. Ja.
Sehr, sehr spannend. Das heißt, seit 10 Jahren dann fast in der Politik, ne?
Ja.
Und die Zukunft wird sich weisen. Wir sprechen heute über das Thema Wohnen in Wien. Du bist ja auch Teil des Wohnausschusses. Da gibt es natürlich viele Diskussionen. Da gibt es natürlich parteipolitische Agenden, ein Hin und Her. Was sind denn da aktuell so die Kernthemen, die euch beschäftigen?
Also wenn man es ganz grob auf der Metaebene umreißt, dann ist es eigentlich eh immer das ewige Thema, dass wir in Wien natürlich eine Stadtregierung haben, die extrem auf den sozialen Wohnbau setzt, auf den Gemeindebau, was ja an sich auch nichts Schlechtes ist. Also man muss sagen, der Gemeindebau und der soziale Wohnbau in Wien ist sicher eine Errungenschaft in Wien, die uns von in dem Umfang vor allem, also sind ja 60% der Wohnungen in Wien, also sozialer Wohnbau. Das ist sicher etwas, was uns unterscheidet. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie es mittlerweile in Wien betrieben wird, dass man nur darauf setzt und alles andere völlig außer Acht lässt und versucht, Eigentum immer weiter zu beschränken und so quasi dieses klassische Eigenheim ins Abseits zu rücken, das ist sicher das Thema, was uns am meisten beschäftigt. Ja, das zeigt sich natürlich in unterschiedlichen politischen Maßnahmen und Diskussionen. Aber jetzt ganz grob umrissen würde ich sagen, das ist das Hauptthema. Ja,
da prallen natürlich Welten aufeinander. Ich finde es auch immer sehr amüsant, wenn da gewisse politische Agenden das leistbare Wohnen sehr, sehr stark in den Vordergrund rücken und dass sie sagen, ja, es gibt in Wien keinen leistbaren Wohnraum, wäre es alles so schlecht. Ich denke mir immer, ja, wo, wenn nicht in Wien? Wien ist in im Vergleich zu allen anderen Metropolen der Welt einfach die günstigste Stadt. So wie du richtig sagst, 6 von 10 Mietwohnungen sind Gemeindebauwohnungen oder genossenschaftlicher Natur, sprich gefördert und damit sozial verträglich. Ne? Und dass man das natürlich beibehält und weiter ausbaut, da sind wir ja alle dafür. Aber es gehört auch, und das habe ich in meinem letzten Podcast gesagt, fördern statt fordern. Ja, wie kann man das Ganze, und da kommen wir zu einem weiteren Thema, KIM-Verordnung. Ja, die KIM-Verordnung von der FMA, restriktivere Kreditvergaben, da gibt es ja auch aus eurer Ecke, politischen Ecke, große Kritik. Wie siehst du das? Wie ordnest du das persönlich an?
Nee, ich halte es einfach für völlig lebensfremd. Also ich kann schon die Gedankengänge in der Theorie dahinter nachvollziehen. Also es ist mir schon klar. Aber wenn man sich einfach die Lebensrealität der Menschen anschaut und vor allem, sage ich jetzt einmal, meiner Generation, ja, also ich werde jetzt in ein paar Monaten 30 und wenn ich jetzt in meinem persönlichen Lebensumfeld schaue, junge Familien zwischen 30 und 35, was beschäftigt die am meisten? Wie kann man sich Eigenheim schaffen? Wie kann man sich was aufbauen? Das ist sicher das Nummer eins Thema. Und du hast natürlich recht, wenn du sagst, Wien ist an sich eine leistbare Stadt. Das mag schon sein, aber wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzen möchte, wie kann ich mir in Wien wirklich Eigentum schaffen, wird es halt dann für den, ja, für die durchschnittliche Familie, würde ich sagen, schon eine riesen Challenge aufgrund unterschiedlicher Dinge, ja. Und das ist schon ein Thema, dem man sich annehmen muss. Ich glaube, es gibt ja diese, ja, früher hat es immer dieses Credo gegeben, dass man gesagt hat, also unsere Eltern und Großeltern, da hat es immer dieses Credo gegeben, unsere Kinder, die sollen es mal besser haben. Also sagen, die sollen sich mehr aufbauen können. Und uns ist zwar eh schon ganz gut gegangen, aber die Kinder sollen es natürlich noch besser haben und die sollen noch mehr Möglichkeiten haben. Und ich finde, jetzt merkst du, zumindest in meiner Generation und dann würde ich schon sagen, schon drunter, gilt ja dieses Credo so richtig nicht mehr. Ne? Also wenn man jetzt mit Leuten spricht, alle haben diese furchtbare Sorge vor Wohlstandsverlust, allen ist klar, das mit dem Eigentum wird immer schwieriger, alle diskutieren darüber, ob sie überhaupt noch eine Pension haben werden. Also diese Angst davor, dass es dir eben schlechter geht als den Eltern und schlechter als den Generationen vorher, die ist ja omnipräsent. Mhm. Und ich glaube, dass da das Thema Wohnen und Eigentum ganz entscheidend ist.
Absolut, weil ja, Eigentum schafft Wohlstand, das ist ja wohl bekannt, gibt es ja Statistiken, der durchschnittliche Italiener, die Italienerin sind reicher als die durchschnittliche Deutsche, der Deutsche. Und das ist eigentlich, resultiert nur daraus, weil die eine sehr, sehr hohe Eigentumsquote haben und Deutschland natürlich eine sehr, sehr hohe Mietquote im Vergleich. Ja. Wie kann man das fördern? Gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, sicherlich nicht mit der oft propagierten Vermögensteuer aus gewissen Kreisen. Wie stehst du dazu?
Also von einer Vermögenssteuer halte ich wirklich gar nichts, absolut nichts, auch nichts von einer Erbschaftssteuer oder jeglichen Modellen und Konzepten, die da oft irgendwie dahergeschmissen werden. Ich halte es auch total, also für wirklich totale Augenauswischerei, wenn man behauptet, man zieht da irgendwelche Vermögensgrenzen ein, Absumme und so weiter, weil wenn man sich anschaut, was das in der Praxis dann bedeuten würde, trifft es am Ende immer nur die Leistungsträger, es trifft immer den Mittelstand, es trifft immer die klassischen Familienunternehmen, zum Beispiel in Österreich, die dann drunter leiden. Und ich meine, nicht ohne Grund sind all diese Dinge in Österreich schon abgeschafft worden. Also es ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon probiert hätten und für uns entschieden hätten, dass es nicht funktioniert.
Und wenn ich mich richtig erinnere, sogar unter einem roten Finanzminister wurde das abgeschafft.
Absolut. Und ganz davon abgesehen, wenn man sich anschaut, wie hoch die Steuer- und Abgabenquote in Österreich ist, ich meine, wir haben alles andere als ein Einnahmenproblem. Also ich finde es dann immer so absurd, wenn es politische Vertreter gibt, die sich hinstellen und behaupten, wir brauchen ganz dringend die Einnahmen aus der Vermögenssteuer, weil sonst können wir unseren Sozialstaat nicht finanzieren. Also Entschuldigung, bei der Steuerlast, die wir in Österreich haben, wenn wir damit unseren Sozialstaat nicht finanzieren können, dann haben wir einfach ganz andere Probleme. Ja. Ne? Und da würde uns nicht die Vermögenssteuer helfen. Also das halte ich für total absurd. Und noch zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, wie können wir Eigentum fördern. Also ich glaube schon, dass es da wirklich eigentlich sehr viele internationale Modelle auch gibt, die man sich abschauen kann, wie man das fördern kann. Also Nebenkosten streichen, ja, Wohnkredite für Jungfamilien und so weiter. Also gibt ja auch genug andere Modelle in Europa. Ich glaube, man muss sich nur wirklich endlich mal dazu committen und sich trauen, das auch anzugreifen. Weil der Grund, warum das oftmals nicht passiert, ist ja, weil es einfach einzelne Parteien und auch politische Vertreter gibt, die ständig immer wieder behaupten, dass Wohnen so ein Elitenthema ist. Ne? Und wenn man als Politikerin sich hinsetzt und zum Beispiel sagt, Menschen müssen sich Eigentum schaffen können, man glaubt ja gar nicht, wie schnell man dann den Vorwurf bekommt, was ist das für eine elitäre Ansicht und Eigentum können sich ja eh nur die Reichen leisten.
Warum
und
soll
ja,
man das nur fördern? Ne?
Furchtbar, wie kann man das nur sagen? Und ich meine, es ist ja logisch, wenn es jetzt aktuell ein Elitenthema ist, dann haben wir ja offensichtlich ein Problem. Und wenn wir nicht mehr wollen, dass es ein Elitenthema ist, dann müssen wir ja schauen, dass sich so viele Menschen wie möglich Eigentum schaffen können. Dann brauchen wir diese ganze Debatte nicht mehr führen.
Ja, absolut richtig. Und vielleicht eine Ergänzung, um das auch klarzustellen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt ja sozusagen die versteckte Erbschafts- und Schenkungssteuer in Österreich. Nämlich, wenn ich beispielsweise, sagen wir mal, in vielen, vielen Jahren, ich bin ja schon viel älter als du, aber sagen wir in 40 Jahren, wenn ich mal nicht mehr sein sollte, meinen beiden Töchtern Immobilien aus dem Privatbestand, sagen wir mal 2 Millionen, wer weiß, was das in 40 Jahren wert ist, Höhe, nehmen wir mal Hausnummer 2 Millionen, übertrage, dann müssen die beide die versteckte Erbschaftssteuer zahlen, nämlich, oder wenn ich es vorher schon übertrage, schenke, dann die versteckte Schenkungssteuer, nämlich in Höhe der Grunderwerbsteuer und der Grundbucheintragung. Das sind Stand heute bei diesen Summen 4,6%.
Ja,
von 2 Millionen, die muss man auch einmal dann schnell einmal beisammen haben und dann dem Fiskus überweisen. Also es gibt ja diese versteckten Steuern von dem bereits 17-fach versteuerten Geld, das da reinkommt. Ne?
Das ist der Punkt. Also ich bin absolut der Meinung, dass wir einen gut ausgebauten Sozialstaat brauchen, der auch finanziert werden muss. Aber wenn man sich ganz ehrlich ist, der österreichische Staat schneidet bei all diesen Dingen einfach schon genug mit. Und es ist völlig unerklärlich, warum man Dinge, die man ja schon, wenn man sie, also sich aufgebaut hat, wo man ja schon alles versteuert hat und genug Steuern gezahlt hat, warum man das dann alles noch einmal versteuern sollte mit dem Argument, dass wir diese Einnahmen dringend brauchen, was ja so einfach nicht stimmt. Also das finde ich ist einfach von vorn bis hinten ein Schmäh.
Hm. Es gibt einen weisen Spruch, da hat einer gesagt, Fisch für alle und der andere gesagt, nein, ich möchte den Leuten zeigen, wie man fischt, damit sie selber fischen können, sich selber durch Leistung was aufbauen, was erarbeiten, vermögend werden. Das ist ja der Punkt, fördert man Leistung oder Faulheit? Ne?
Ja, also mich hat ja dieses Thema Leistung oder dieses Verständnis, wie man Leistung begreift, das ist tatsächlich eines der Dinge gewesen, die mich in meiner Anfangszeit politisch total geprägt haben, weil ich das nie verstanden habe oder mir total schwer damit getan habe, dass Leistung generell vielmals als so etwas total Negatives verstanden wird. Also auf meiner Uni zum Beispiel, ja, also da war immer der Tenor in allen Debatten oder auch noch in meiner Schulzeit quasi, na, um Gottes Willen ja nicht zu viel leisten, egal ob es im Job ist oder privat. Hauptsache wir sozusagen, wir drücken uns vor dem, wo wir noch können. Also das gilt jetzt natürlich nicht für alles und für jeden, aber ich habe schon immer wieder das Gefühl, dass es da Parteien gibt und auch Politiker, die das total befeuern. Stichwort
30-Stunden-Woche.
Genau, und keine Ahnung, wie viele Urlaubswochen im Jahr man braucht und so weiter. Und jetzt habe ich nichts gegen Urlaub, aber Leistung ist schon an sich etwas total Positives und auch Notwendiges für jeden Menschen. Also das ist ja etwas, was einen anspornt, über sich hinauszuwachsen. Mhm. Da geht es darum, dass man für sich selbst etwas aufbaut, nicht nur im monetären Sinn, aber einfach für sich als Mensch oder für die eigene Familie. Da geht es darum, dass man durch Leistung auch erkennt, wo bin ich gut, was sind meine Stärken, dass man durch Leistung einfach erkennt, okay, wo bin ich nicht so gut, was sozusagen in welche Richtung sollte ich gehen in meinem Leben, was taugt mir auch, was macht mir Spaß, wo kann ich mich irgendwie selbst verwirklichen. Und dass man das dann immer so schlecht redet und auch Menschen quasi drüber stülpen möchte, am liebsten möchte jeder einfach nur in Urlaub fahren, das stimmt meiner Meinung nach nicht und es ist irgendwie auch der falsche Zugang.
Absolut. Was ich zum Beispiel auch absurd gefunden habe in der Vergangenheit, was ich lernen habe müssen, ist die Leute, die im Angestelltenverhältnis sind, die aber wollen, die mehr arbeiten wollen, weil sie sich mehr schaffen wollen, die sind ja eigentlich rechtlich beschränkt. Weil wenn ich ein 40-stündiges Angestelltenverhältnis habe, darf ich, glaube ich, korrigiere mich, weiß jetzt nicht auswendig, aber maximal 8 Stunden nebenbei woanders noch haben. Ich könnte zum Beispiel nicht einen 20-Stunden-Job, ich kann mich selbstständig machen, aber eben nicht ergänzend im Angestelltenverhältnis arbeiten. Das heißt, wenn ich jung bin, engagiert bin, fleißig bin, den Drive habe, werde ich eigentlich durch die rechtlichen Rahmenbedingungen beschränkt und darf das nicht ausüben. Mhm. Und das ist halt ein Zeichen oder ein Sinnbild unserer Gesellschaft, wie das funktioniert. Leistung wird bestraft und Faulheit wird gefördert.
Ja, und ich finde, ein gutes Beispiel ist auch der Zuverdienst in der Pension. Also Menschen, die bereits in Pension sind, aber trotzdem dazu arbeiten wollen, die dann sozusagen so viel Abgaben zahlen müssen, was ja absurd ist, weil wir sprechen ständig darüber, dass wir Arbeitskräfte brauchen. Wir sprechen ständig darüber, dass wir Produktivität brauchen, Wachstum, so. Und wenn es dann Menschen gibt, die zwar schon in Pension sind, aber sagen, ich möchte trotzdem nebenbei noch was machen, dass man die damit dann wieder zusätzlich belastet und das Ganze so unattraktiv macht, das sind einfach wirklich irgendwie so schräge Fehlentwicklungen. Na,
das gehört längst reformiert. Das gehört längst reformiert.
Die ich überhaupt nicht, verstehen kann. Und jedes Mal, wenn man sozusagen das dann aber diskutiert, gibt es natürlich auch von manchen Seiten einen Aufschrei. Und das ist, finde ich, immer auch irgendwie ganz spannend, aber gleichzeitig auch skurril, das zu verfolgen.
Etwas Interessantes in der Politik: Früher war Reform eigentlich immer was Positives, ne? Weil wenn man was reformiert hat, ist es besser geworden. Ich habe aktuell das Gefühl, wenn eine neue Reform kommt, wird es immer negativer, ne? Ist eigentlich immer schlechter für den Durchschnittsbürger, der vor allem Steuern zahlt. Ja. Dürfen wir noch ein paar Laura Heike-Themen aufgreifen? Was sagst denn du zur Leerstandsabgabe und solchen Themen?
Ja, davon halte ich nichts. Also es gibt da einzelne Bundesländer, die tatsächlich schon auf eine Leerstandsabgabe setzen, und in Wien wird es auch immer wieder diskutiert. Ich persönlich halte davon nichts, weil ich halte es für eine Augenauswischerei, dass man damit den großen Wurf in der Wohnbaupolitik jetzt in Wien zusammenbringt. Und ich glaube, es ist auch einfach ein Schritt in eine eigentumsfeindliche Richtung, die sich ja in Wien in vielerlei Bestrebungen, würde ich sagen, schon zeigt. Also wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, dass man eben verboten hat, Kleingärten zu kaufen in Wien, dass man das abgeschafft hat. Jetzt kann man sagen, okay, ich sehe nur eine Randerscheinung möglicherweise, aber trotzdem sind das ja alle Schritte, die man geht dahin, dass man sagt, okay, wir wollen eigentlich kein Eigentum, es ist uns einfach lieber, wenn alle in Mietwohnungen sitzen, und ich glaube wirklich, dass dahinter nicht unbedingt rationale Argumente stehen, sondern einfach sehr viel Ideologie.
Ja, absolut. Also wenn ich mir denke, also ich persönlich, das traue ich mich auch sagen, ich sehe das als eine Form der Enteignung. Warum darf ich nicht selbst bestimmen, was ich mit meinem Eigentum mache? Punkt 1, Leerstand. Wenn ich es leer stehen lassen will, warum darf ich das nicht?
Ja, absolut.
Das ist mein Eigentum. Warum wird es eine Form der Enteignung? Punkt 2, Thema Airbnb Kurzzeitvermietung in Wien. Ab 1.7. die neuen Regularien. Warum darf ich mit meinem Eigentum nicht entscheiden, was ich mache? Ja, das nächste Punkt. Und ja, vielleicht abschließend, Vermögensteuer haben wir schon berührt. Bodenversiegelung ja in Wien ein großes Thema. Wir sind ja eine wachsende Stadt. Wie siehst du so ein bisschen Wien in 10, 20 Jahren sich entwickeln? Nach oben, nach außen? Wird Wien größer? Wie, aber in welcher Form, in welche Richtung?
Also ich glaube, ein bisschen scheinheilig sind diese Diskussionen, die wir da führen in der Politik schon, weil wenn man sich auf der einen Seite anschaut, ja, Bodenversiegelung, bin ich total natürlich ebenfalls der Meinung, muss man sich was überlegen, weil das ist einfach ein Thema, natürlich in einer Stadt wie Wien, ist eh klar. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, wie wir bauen in die Höhe, wir sanieren mehr, all diese Dinge. Aber wenn man sich dann anschaut, was es für Stadtentwicklungsprojekte in Wien seitens der Stadt gibt, zum Beispiel die Seestadt in Aspern, also wenn das kein Paradebeispiel ist für Bodenversiegelung, dann weiß ich auch nicht. Und natürlich baut man da ebenfalls in die Höhe und man versucht, neue Gebiete zu erschließen. Alles schön und gut. Aber das sind totale Fehlkonstruktionen, meiner Meinung nach, wenn man sie so angeht. Und auch da habe ich das Gefühl, es ist einfach eine ideologische Herangehensweise, wie man sich das Wohnen wünscht. Und ich glaube wirklich, wir müssen wieder dahin zurückkehren, aber das sind jetzt wirklich Wünsche ans Christkind, weil in der Wiener Stadtregierung sieht das jetzt nicht kommen. Aber wenn ich sozusagen mir etwas wünschen dürfte, muss man sich irgendwie verabschieden von diesem übergriffigen Gedanken und Bestrebungen in der Wohnbaupolitik, dass man eben Menschen diktiert, wie sie zu leben haben, was sie mit ihrem Eigentum zu tun haben, und dass man ihnen auch eine Wohnform, die irgendwelche Politiker sich wünschen, versucht aufzuoktroyieren. Und wenn man einfach anerkennt, und da gibt es ja genug Studien und Umfragen dazu, dass es nach wie vor für Menschen das größte Ziel oder der größte Wunsch ist, dass sie sich selbst ein Eigenheim schaffen können, also im Sinne eines Häuschens irgendwie, ja. Ich weiß, das ist nicht für alle möglich, aber es ist trotzdem für viele ein Wunsch oder ein Traum, dass sie sich das irgendwie aufbauen können. Dann sollten wir in der Politik zumindest versuchen, Maßnahmen zu diskutieren und zu schaffen, die das irgendwie leichter ermöglichen oder die das zumindest im Bereich des Möglichen belassen. Weil wer sind wir denn in der Politik, dass wir Leuten versuchen, irgendeine Ideologie aufzuoktroyieren? Es sollte umgekehrt sein. Wir wissen, es gibt gewisse Bedürfnisse in der Bevölkerung, auch beim Thema Wohnen. Dann sollten wir uns ja eher überlegen, okay, wie können wir die versuchen, realistischer zu gestalten?
Ein Thema, das natürlich auch sehr brisant ist, aber das sparen wir heute aus. Das machen wir irgendwann in ein, zwei Jahren vielleicht, wenn es noch aktueller ist, energetische Maßnahmen. Ja, das sind energetische Maßnahmen. Was da raus aus Gas und Öl, gibt es ja so mehr oder weniger den großen Tenor. Aber ich glaube, darüber sprechen wir mal in späterer Folge, wenn es da auch konkretere, sagen wir mal, Eckpfeiler rechtlicher Natur gibt. Wir haben jetzt viel über Schaffung von Eigenheim gesprochen. Der Investor ist eine wesentliche Rolle. Der Investor wird ja auch immer so pauschal als Miethai abgestempelt, als elitärer Ausbeuter, was auch immer. Der Großteil der sogenannten Investoren, die in diese Schublade reingesteckt werden, das sind private Menschen, die sich ein, zwei Wohnungen zur Altersvorsorge kaufen, ja? Weil, das Thema Pension haben wir gerade besprochen, weil ich glaube mittlerweile dem Letzten bewusst geworden ist, dass er keine adäquate Pension mehr bekommen wird im Alter, um seinen Lebensabend ordentlich zumindest oder mit Würde zu bestreiten. Und das wird natürlich auch extrem erschwert. Das wird extrem erschwert, das sind die hohen Zinsen. Zum einen, gut, das ist ein globales Phänomen, da kann ich jetzt nicht sagen, die Partei ist schuld, weil es in Österreich hohe Zinsen gibt. Das ist ja blödsinnig. Das wird aber trotzdem so teilweise gemacht. Aber das ist zum Beispiel auch die KIM-Verordnung, weil die KIM-Verordnung gehört in dem Bereich komplett saniert, weil ich einfach die Mieteinnahmen nicht zu meiner Haushaltsrechnung anrechnen darf. Aber was würdest du jetzt aus deiner Sicht jungen Menschen, aus deiner politischen Sicht, jungen Menschen raten, wie sie sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen sollten?
Ein Satz noch zu dem, was du gesagt hast, bevor ich auf die Frage konkret eingehe. Ich glaube, es sind nicht nur die Investoren, die Bösen bei uns sind, sondern es sind generell Unternehmer bei uns immer die Bösen und eigentlich, so dieses Mal, wie sich etwas schaffen und etwas aufbauen, wird total schnell schlecht geredet in Österreich. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem, mit dem sich auch die Politik auseinandersetzen sollte und wo man ganz genau aufpassen muss, weil so schnell landen wir immer wieder in Debatten, wo es irgendein Unternehmerbashing gibt und wo immer die bösen Konzerne und die bösen Vermögenden und so. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, diese Menschen.
Der böse Mateschitz, der weiß ich nicht, wie viele Millionen, Milliarden an Steuern in Österreich bezahlt und nicht irgendwo ins Ausland schleust. Und weiß ich nicht, wie viel zig Arbeitsplätze schafft.
Also die obersten 20% unseres Landes finanzieren den kompletten Sozialstaat. So, das muss man so ehrlich sagen. Und insofern finde ich, muss man da sehr aufpassen mit seiner Wortwahl. Aber um auf die Frage konkret einzugehen, ich glaube, also wenn ich jetzt jungen Menschen sozusagen aus politischer Sicht einen Rat geben müsste oder was zumindest das Ziel ist, ist auf alle Fälle, dass man trotzdem versucht, sich selber etwas aufzubauen im Sinne von Eigentum zu schaffen. Das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Altersvorsorge. Und auch wenn es sozusagen gerade wahrscheinlich nicht so leicht ist und wenn es viele politische Maßnahmen braucht, um das auch wieder leichter zu ermöglichen, ist das meiner Meinung nach sicherlich trotzdem der Weg, den wir gehen müssen.
Ich glaube, ganz wichtig für alle jungen Menschen vor allem, die das auch hören, ist finanzielle Bildung. Ja, das wird in den Schulen ganz, ganz wenig gelernt auch. Also heute hat man ja die Möglichkeiten über diese ganzen digitalen Medien, Plattformen und so weiter. Also das ist mein Rat an alle, an die jungen Leute, finanzielle Bildung. Bildet euch weiter, geht auf Stammtische, hört Podcasts, so wie den zum Beispiel.
Absolut,
Und engagiert euch auch bis zu einem gewissen, ich habe ja kein Parteibuch, ich sage ja das offen und ehrlich, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, Ideologie ist nicht immer. Wir wünschen uns alle eine saubere, eine friedvolle, das wünscht sich jeder, das ist der Wunsch ans Christkind. Yeah. Die Realität ist eine andere und ich glaube, was wichtig ist, Ideologie hat noch nie geholfen. Man muss das alles geordnet machen, ordentlich machen und ich komme nochmal zum abschließenden Satz. Leistung gehört nicht bestraft, sondern Leistung gehört gefördert. Ja, und die, die unser Sozialsystem hochhalten, die können nicht einfach immer banal ins Eck gestellt, weil Immobilienwirtschaft, wir schaffen Wohnraum. Ja. Ist so.
Ja.
300.000 Menschen arbeiten im Bausektor in Österreich. Ja? Dann kommt die Finanzwirtschaft. Die Banken leben von der Kreditvergabe. 80% des Bankengeschäftes Kreditvergabe. Ne? Das heißt Zinseinnahmen. Und dann die ganzen, die da noch mitschwingen, angefangen vom Makler und was auch immer, was da alle. Das heißt, wir sind ja ein Riesenanteil des BIPs in Österreich und die sollte man nicht kaputt machen.
Aber so wie du sagst, das fängt tatsächlich schon in der Schule an, weil wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, also der Geografie- und Wirtschaftskunde hat es bei mir noch geheißen,
Sachunterricht oder
genau.
So.
Und wenn man sich da die Schulbücher anschaut, wie da sozusagen über diese Themen geschrieben wird und diskutiert wird, schon da fängt das ja in Wirklichkeit an, dass da eine gewisse tendenziöse Art der Vermittlung stattfindet. Und ja, das geht dann auf der Uni weiter und ist einfach ein Riesenmanko, das wir haben. Ja.
Absolut. Liebe Laura, du hast ganz brandaktuell ein neues Buch. Ist dein zweites, oder?
Ja, ist mein zweites.
Zweites Buch geschrieben mit der Titel ist sensationell, Schamlos. Die 10 größten Lügen der Politik.
Ja.
Ganz kurz, was erwartet uns in diesem Buch?
Also, ich habe mir in dem Buch 10 Lügen angeschaut, wo es meiner Meinung nach Politiker und Parteien gibt, nicht nur in Österreich, sondern darüber hinaus. Also ich arbeite da mit vielen europäischen Beispielen, wo gewisse stupide Narrative und einfach falsche Erzählungen transportiert werden, die seit Jahren und Jahrzehnten wiederholt werden und überhaupt nicht mehr hinterfragt werden. Und also um auf ein konkretes Beispiel einzugehen, was zum Thema passt, was wir gerade besprochen haben. Eine dieser Lügen ist zum Beispiel, Wohlstand ist asozial. Das ist ja etwas, was uns immer wieder vermittelt wird, dass wir uns begrenzen müssen, dass Wohlstand was ja fast schon Schädliches ist, nicht nur für unsere Umwelt, weil Wohlstand ist mit Wachstum verbunden. Und pfui, Wachstum, das wollen wir natürlich überhaupt nicht mehr haben. Und eigentlich müssen wir das alles so gut wie es geht begrenzen und einen Rückschritt machen. Und diese ganzen zu den Geschichten, die damit verbunden sind, versuche ich halt an tagespolitischen Beispielen noch aufzuarbeiten und zu zeigen, dass das in Wirklichkeit der falsche Zugang ist. Ja.
Na, sehr, sehr spannend. Ich werde das auf alle Fälle lesen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und bin gespannt, was du da schamlos alles aufdeckst.
Viel Freude beim Lesen wünsche ich dir. Bin aufs Feedback gespannt.
Ja, liebe Laura, vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich weiß, dass die auch oft anecken. Ja? Weil in der Politik, dem einen sprichst du aus der Seele, der andere verteufelt dich. Ich beneide euch alle nicht, die in der Politik da mitschwimmen, aber trotzdem großen Respekt. Und ich finde das gut. Und es soll auch einmal gesagt sein, dass es Leute gibt, die sich engagieren, die Partei ergreifen, die ihre Überzeugungen auch vertreten und nach außen tragen und versuchen, zumindest unser aller Leben ein Stück weit besser zu machen. Liebe Laura, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine ganz besondere Freude.
Dankeschön.